Liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute lohnt es sich wirklich mal doppelt zuzuhören. Ich könnte mir ja vorstellen, Ina, wir machen uns keine Illusion, die Leute überspringen manchmal unser Intro.
Glaube ich nicht.
Doch. Mm-mm. Aber heute sind sie selber schuld, wenn sie es überspringen, weil wir haben was zu verkünden und du sagst jetzt mal, worum es geht, weil wenn ich das mache, dann klingt das so anbiedernd und so verkaufsmäßig, weißt du?
Ja, als wenn man Werbung für sich selbst macht.
Und das mache ich wirklich nicht.
Nee. Also, wir haben ja in der letzten Woche schon erzählt, dass man unbedingt unseren YouTube-Kanal Barbaradio abonnieren soll, weil da was Großes kommt.
Ja.
Und jetzt können wir schon mal verraten, es wird ein YouTube-Live-Podcast geben.
Oh mein Gott, wirklich?
Mit Prominenten, also wir werden live aus Berlin senden,
ja.
Von der Spree.
Nein.
Am Wasser.
Deswegen heißt es auch?
Live on the Beach. Macht eigentlich keinen Sinn, müsste Live on the Spree heißen, heißt es aber nicht, es heißt Live on the Beach. Ist am 26.08. um 18 Uhr.
Mhm. Eintragen, einfach schon mal.
Ist jetzt noch ein bisschen hin, aber bitte schon mal eintragen. 26.08. 18 Uhr gehen wir live bei YouTube, Barbaradio, YouTube-Kanal. Und mit Prominenten. Und wir feiern eine Beachparty. Mehr kann ich aber noch nicht verraten, aber in der nächsten Woche.
Wir haben ja noch so viel Zeit. Wir müssen jetzt stückchenweise Woche eine kleine neue Scheibe Salami, sage ich mal, für euch raushauen, damit ihr dann irgendwann genau wisst, was zu tun ist. Ja, das schon mal vorweg. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz, ganz tollen Gast. Ralf Schumacher ist im Gespräch mit uns. Und weißt du, was ich toll fand? Mir ist aufgefallen, ich habe eigentlich sehr selten mit Formel-1-Fahrern gesprochen.
Die reden ja auch nicht viel. Also normalerweise sind die ja nicht so die presseaffinsten Leute.
Naja, und jetzt ist natürlich ganz spannend zu sehen, also jemand, der seit 20 Jahren nicht mehr Rennen fährt und aber natürlich trotzdem noch total kommentiert. Also der ist in der Szene und kann natürlich überall mitreden, hat auch die eigene Distanz zur eigenen Karriere, ist eine sehr sportbegeisterte Familie. Wir haben zum einen über Formel 1 gesprochen, wir haben aber natürlich auch über seine Hochzeit gesprochen.
Ist ja gerade erst passiert, ja.
Und ich bin zu dem Eindruck gekommen in dem Gespräch, dass es ein großer Spaß ist, bei denen mal eingeladen zu sein. Weil ich glaube, es sind fantastische Gastgeber, das liebe ich ja immer. Da ist ständig Party, immer viel Essen, viel trinken und viel Freude angesagt. Also das hat mir sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr das gehört habt, ob wir vielleicht uns mal einen kleinen Reisebus mieten, alle zusammen und dann die Wohnorte von Ralf Schumacher einfach abfahren.
Gibt ja ein paar.
Er erzählt uns jetzt natürlich alles. Also viel Spaß bei diesem spannenden Gespräch.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ich sage heute nur, was für ein Leben dieser Mann führt. Erst hat er geheiratet, dann hat er in Monte Carlo das Formel-1-Rennen kommentiert und heute als vorläufiger Höhepunkt seines momentanen Lebens ein Besuch hier bei uns in der Show. Ralf Schumacher ist da!
Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, und sag mal von der Reihenfolge her ist es ungefähr, oder? Hochzeit, Formel 1 und dann hier. Ist der Wahnsinn.
Ja, genau. Also es ist der Wahnsinn. Ja. Besser kann es nicht sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass du nach dem, wenn das jetzt heute vorbei ist, dann fällst du in ein Loch.
Ja, ich hoffe nicht ganz, aber es geht ja schon wieder weiter. Dann geht ja das nächste Rennen Barcelona. Also allzu viel Zeit habe ich nicht durchzuatmen, weil am Donnerstag geht es ja schon wieder zum nächsten Formel 1 Rennen.
Bist du dann, wenn du, für all die, die das jetzt nicht verfolgen, bist du dann immer vor Ort oder machst du so ein bisschen Fernanalysen auch?
Nein, ich bin in der Regel, ich mache 20 Rennen und bin in der Regel immer vor Ort bis auf 4-5 Mal im Jahr. Bei den Überseerennen, wenn wir so Einschaltzeiten haben, 5-6 Uhr morgens, wo wir weniger Einschaltquoten haben. Bis jetzt sind wir ja Sky und RTL ist jetzt eine Familie.
Ich weiß.
Jetzt müssen wir mal abwarten, was dann kommt.
Ja, klar. Also das kann sein, dass du in Zukunft vielleicht auch mal ein bisschen häufiger reist und dann überall irgendwie mit dabei bist.
Das Reisen wird sich so nicht groß, aber es kann sein, dass wir alles von vor Ort machen. Das ist ja immer so eine Budgetfrage. Mhm. Ich bin sowieso mal gespannt. Im Moment werden wir hier und da parallel senden, haben wir ja am Wochenende auch gemacht. Also wir hatten unsere Vorläufe, Nachlauf und das Hauptrennen wurde dann kommentiert von Heiko und Christian aus Köln raus und wir haben unseren Kommentar für unsere Zuschauer gemacht. Mal gucken, wie das in Zukunft sein wird. Aber war natürlich ein Riesenaufschlag, tolles Wochenende für uns auch und war ein ganz, ganz tolles Rennen.
Mit welchen Gefühlen bist du bei so einem Formel-1-Rennen? Ist das so eine Mischung aus, Freunde, ich hab's gehabt und jetzt bin ich aber auch froh, dass es vorbei ist? Ist das so ein bisschen die Haltung, die man hat?
Ja, aber ich bin so weit weg vom Formel 1 fahren, auch gedanklich. Für mich war das immer nur auf Zeit, das war mir klar. Und ich habe ja mir das jetzt, was ich jetzt mache, das war ein reiner Zufall. Ich bin irgendwann kurz vor Covid oder während Covid gefragt worden, könntest du mal ein Rennen kommentieren aus München raus? Und ich habe mir gar nicht gedacht, dass ich nochmal so viel reisen darf, will, muss, wie auch immer. Und da bin ich da reingewachsen. Und es ist ja wirklich so, also nur jetzt, sagen wir mal, unser Alter kennt mich noch als Fahrer.
Ja.
Und die jüngere Generation, die kennt mich aus der Werbung. Wir kaufen dein Auto. Oder eben jetzt als Kommentator. Ja, es ist ja so, die Werbung ist ja, ja viral gegangen und das ist Tatsache so. Also das ist dann immer die kleinen Kids, die kommen dann immer, ja, das ist doch der immer die Autos kaufen
der
will.
Der Autoverkäufer. Also ja, aber ehrlich gesagt, ich kenne immerhin die jungen Leute noch. Bei mir ist es wirklich so, dass immer, weißt du, wenn dann die etwas älteren Väter mit dem kurzärmeligen Hemd und der randlosen Brille sagen dann, stopp, das ist die Schöneberger. Und die Kinder so, die kenne ich nicht. Also mich kennt überhaupt keiner mehr. Wenn du jetzt über Formel 1, jetzt mal ehrliche Antwort, weil oft ist es ja so, dass die Spieler von heute auf den Sport vom, sag ich jetzt mal, vom Lothar, vom Beckenbauer, sag ich mal, gucken, ja, und so sagen, also wie der Beckenbauer gespielt hat damals, das ist nicht vergleichbar mit dem, wie man heute Fußball spielt. Ist das bei dir jetzt auch schon so mit den 20 Jahren Unterschied, dass ihr anders Formel 1 gefahren seid, als das heute der Fall ist?
Ja, logisch, war bei uns alles anders, aber darum geht es auch gar nicht. Wir vergleichen das gar nicht, was früher war, weil natürlich in der Formel 1 hast du ja ein, jedes Jahr wird ja, beginnst du ja von vorne, jedes Jahr wird ein neues Auto gebaut, es gibt neue Regeln, andere Regeln, so dem dementsprechend kann man das gar nicht so miteinander vergleichen und macht immer Berichterstattung über das Aktuelle. Und dazu sagen, okay, das war mal so und so hat man früher, das passiert bei uns selten. Im generell muss ich sagen, hat die Formel 1 einen Riesenschritt durch Netflix und all das gemacht. Sie ist ja viel jünger geworden und auch viel weiblicher geworden. Das ist unglaublich, die Fangemeinde, die Formel 1 inzwischen bekommen hat. Das heißt, also wir machen quasi Unterhaltung für die ganze Familie inzwischen. Also Fachsprache benutzt man ab und zu, aber so wenig wie möglich halt, um es verständlich rüberzubringen und auch unterhaltsam versuchen wir zumindest. Aber es ist schon toll. Aber deshalb nein, wir vergleichen keine alten Sachen.
Aber es ist trotzdem so, also ich meine, ich bin so ein bisschen im Formel 1 Thema aus Gründen und denke mir immer, das ist irre, wie das ganze Rundum-Paket jetzt auch verkauft wird. Also da sind die Fahrer, dann sind die Freundinnen der Fahrer, dann sind wie die wohnen, der Hund spielt eine Rolle, ja. Also Charles Leclerc hat dann diesen kleinen Hund und der ist dann auch bei der Hochzeit, hat der eine Fliege um und so. Also das wird ja auch so geil vermarktet, das ist Popstar-mäßig. Das ist dann nochmal ein Unterschied dazu. Ihr wart ja auch schon die totalen Popstars, aber trotzdem.
Aber wir hatten kein Instagram.
Nee. Gut oder schlecht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube in dem Fall schlecht. Also Instagram, eine Welt funktioniert beidseitig. Das heißt, die Fahrer können sich darstellen, auch im privaten Umfeld, wie sie es wollen. Und glaube ich, können auch mal eine andere Seite zeigen. Können sie aber dann auch, ich sag mal, bei uns war es ja so, bei uns war das halt damals die Bunte oder die Gala oder die Bild-Zeitung, die dann gekommen ist und auch Home-Stories gemacht hat. Ja, und ein ganz tolles, für mich zumindest, Nebeneffekt ist, wenn mal einer was schreibt oder irgendwas falsch läuft, kann es natürlich die Plattform auch nutzen, das einmal zu klären. Ja,
hast du auch gemacht schon, in letzter Zeit, finde ich gut.
Ja, habe ich auch gemacht. auch mit einem guten Ende, weil das ist ein andermal. Aber es ist auch so. Deshalb, ich finde das ganz aufregend. Und natürlich Netflix hatten wir auch nicht. Ja. Wir hatten zwar RTL, rein auf Deutschland, und was Michael und RTL erreicht haben, das war natürlich unglaublich, wie eine ganze Nation mitgefiebert hat. Überleg mal, wir hatten ja teilweise 15 Millionen vor dem Fernsehen sitzen. Und das anschauen. Das ist natürlich der Nachteil. Heute ist die Berichterstattung, ja, du bist ja viel mobiler, du willst on demand sehen, du willst nicht mehr da. Also das hat es schon verändert. Aber die Fahrer, finde ich, sind präsenter.
Ja, und die sind auch cool. Also ich meine, wenn der alte... Ich will wissen, was Lewis Hamilton morgens anzieht, wenn er aus dem Bett steigt. Du. Und es ist ja jedes Mal eine Riesenüberraschung. Also jetzt in Monte Carlo war von einem hellblöfarbenen Mohair durchsichtigen Oberteil bis zu einem Pailletten-Shirt war irgendwie alles mit dabei. Fand ich toll. Da hattet ihr noch nicht so einen Druck, ne? Da musstest du nicht so viel drüber nachdenken früher, wenn du das Haus verlassen hast.
Also ist natürlich auch so ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage, ne? Lewis Hamilton ist ja unglaublich, was er vereint, den Sport und sag mal, das ganze Society und Mode und Superstars, die er in die Rennstrecke bringt. Also der ist wirklich ein Riesenasset für die Formel 1. Mhm. Und nebenbei bemerkt, kann natürlich auch alles tragen, weil er mit seinen über 40 immer noch top dasteht. Muss man mir auch lassen. Also Chapeau, ne, was das betrifft. Wenn ich dann Max Verstappen sehe, der ist ja viel konservativer, so wie wir damals auch. Also wir haben unser Team-Shirt angehabt, das war's. Wir wären jetzt nicht drauf gekommen, mit dem Netz oder durchsichtigen Video ins Fahrerlager reinzukommen. ist jetzt nicht so meins, aber auch das gehört dazu und es zeigt ja, wie bunt die Formel 1 geworden ist.
Ich finde auch. Und ich musste jetzt auch wieder nur kurzer Schlenker nochmal sehr lachen darüber. Kim Kardashian war ja vor Ort und ich habe immer das Gefühl, Formel 1 fahren erfordert ja schon alles und verlangt einem alles ab. Aber ich glaube, mit Kim Kardashian zusammen zu sein, ist nochmal ein ganz anderer Hochleistungssport. Weißt du, das ist irgendwie das zu managen ist, glaube ich, dagegen ist so ein Parcours in Monaco ist eigentlich so wie so eine Spazierfahrt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und ich glaube, viel Geduld braucht man. Also ich habe gehört, dass man rund 3 Stunden am Tag, bevor sie rausgeht, hat sie Maske, Haare und alles Mögliche. Naja, kann man, aber doch, da muss man als Partner schon Geduld haben, ja, wenn super. Das dann so ist.
Aus dem Game bist du jetzt raus. Du hast jetzt immer, ja, genau, weißt du, da hast raus, jetzt einen an deiner Seite, der macht einmal so und sagt so, okay, so wir können das, los.
Genau. Aber es war schon beeindruckend. Allerdings, muss ich sagen, was aufgefallen ist, also die Cannes-Festspiele, Filmfestspiele waren ja 2 Wochen davor. Mhm. Also wir hatten natürlich weniger Hollywood-Größen da, das war halt einfach so. Da war halt mehr aus dem Sport und natürlich Kim Kardashian, das war, und ja, Dempsey auch, also klar, der war da. Der liebt ja auch den Motorsport, fährt ja selber.
Wir reden über Patrick Dempsey?
Ja, genau.
Jetzt sag mal, wir können ja mal offen sprechen. Der sieht doch geil aus, oder?
Ja, ich finde den super, aber der ist auch super nett.
Oh Gott,
also wirklich,
meinetwegen.
Der steht
aber
immer
wie der
da
aussieht, der stand einmal neben mir, da bin ich fast ohnmächtig geworden. Der ist so,
ist das so?
Der ist alles, was ich toll finde. Genau so muss ein Mann sein. Vielleicht ein bisschen größer. Für mich war er ein bisschen klein.
Ja, gut, aber
naja.
Guck mal, Tom Cruise, der hat es ja noch schlimmer erwischt.
Ich weiß. Und ich merke schon, du bist der falsche Ansprechpartner. Du bist frisch verliebt. Ja. Das ist natürlich. Seid ihr noch zusammen?
Ja. Er sitzt gerade draußen. Er sitzt gerade draußen und wartet, bis wir fertig sind.
Da kann er aber
Terrasse.
Noch mal ein bisschen sich Zeit nehmen. Der soll sich noch mal einen Kaffee machen und der kann schon mal anfangen mit Mittagessen. Das dauert hier eine Weile. Ich lasse dich jetzt so schnell nicht mehr los. Kurze Frage. Kann man heute noch, nur für all die Interessierten, wir haben ja sehr viele wohlhabende Zuhörer hier, kann man heute noch Formel 1 da werden, wenn man jung ist und ein Talent hat? Oder ist das heute fast nicht mehr möglich, weil es so teuer ist?
Naja, also man muss mit rund, wenn man das vom Kart, und da muss man früh anfangen, mit spätestens 6, 7 Jahren, würde ich sagen. Wir haben ja noch früher angefangen. Rund 15 Millionen muss man schon rechnen, bis vor die Formel 1. Das ist so ungefähr das Budget, was man braucht heutzutage. Das ist in Deutschland auch sehr schwer geworden, weil wir wenig Sport, also Rennstrecken haben. Das ist ja, hat ja auch einiges verändert. Und wenn man heute, sagen wir mal, sich vorbereiten will, dann muss man fast nach Italien gehen. Da findet der Motorsport, der Kartsport statt. Da trifft man die Elite aus der ganzen Welt und da muss man sich behaupten. Und das ist natürlich auch von der Schule her schon ein Riesenproblem, weil die Veranstaltungen schon mittwochs anfangen. Die gehen ja mittwochs bis Sonntag.
Also es ist wirklich schwer. Also könnte man da nicht mal ein bisschen sich schulisch... Wäre doch wichtig, dass sich alle Schulen mal darauf einstellen, dass man, wenn man theoretisch Rennfahrer werden wird, dass man, sag ich mal, ab Mittwochnachmittag ist Schluss mit der Schule und dann kann man sich darauf vorbereiten. Wem hast denn du? Also ich meine, Mick und David sind auch in den Rennsport gegangen. Beim David hast wahrscheinlich du bezahlt.
Ja, beim David habe ich es bezahlt, aber wir haben natürlich ein bisschen früher Schluss gemacht in der Formel 3 und dann ist er jetzt ja im GT, ist ja Ford-Werksfahrer, fährt den Mustang zurzeit.
Ist geil.
Ja, cooles Auto, auch im Nordschleife waren aber es ist so, bei Mick hat es ja geklappt bis in die Formel 1, auch wenn nur 2 Jahre, wobei da muss ich ganz ehrlich sagen, hat man ihm auch, ich glaube, er hat einfach das falsche Team erwischt in dem Fall, aber hat da einen großen Job gemacht und ist ja jetzt dann in Amerika gut unterwegs, da in der Indycar und rappelt. Aber ja, es ist ein finanziell großer Aufwand. Wir hatten das große Glück, mein Bruder und ich, wir sind ja quasi, ja, wir sind auf der Rennstrecke groß geworden. Bei uns war das ja, also wie ein Simulator, heute gibt es ja Simulatoren, bei uns war das halt real. Wir sind aus der Schule gekommen, die Tasche in die Ecke und sind schon Kart gefahren. Das war natürlich etwas, was sonst so keiner hatte. Und das halt, ja, wahrscheinlich 350 Tage so saßen wir im Kart.
Besser kann es nicht laufen. Jetzt meine Frage, was ist noch übrig von deiner Formel-1-Karriere bezogen auf deine Physis, auf deine Fitness, auf dein Durchhaltevermögen? Was nimmst du in dein ganz normales Leben mit? Weil du bist ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr aktiv als Rennfahrer. Was ist da noch übrig?
Na, ich glaube, der Rhythmus, die Disziplin, die bleibt in einer gewissen Art und Weise. Ich meine, Sport mache ich immer noch, versuche ich noch viel zu machen. Mache ich eigentlich auch 4, 2 Mal am Tag in der Regel und das 6 Mal die Woche. Also Ausdauer und danach Training. Um halt, weil ich eigentlich mir immer das Ziel gesetzt habe, ich möchte nicht als über 50-Jähriger schon in der Plauze dastehen. Jetzt habe ich es geschafft. Schauen wir mal. Und ich glaube, dein Lebensrhythmus, der bleibt immer gleich. Die Erwartungshaltung, eine gewisse Ungeduld, Dinge zu machen. Arbeitszeiten gibt es keine, Wochenende gibt es sowieso nicht, haben wir ja nie irgendwie kennengelernt, Feiertage auch nicht. Das, da haben wir ja meistens gearbeitet. Also diese Dinge bleiben und dieser Drang, glaub nicht Drang, sondern egal was man tut, versuchen gut darin zu sein und sich ständig zu hinterfragen und besser zu werden.
Aber das heißt, das ist doch eigentlich fast für jedes Kind, sag ich mal, dann total ideal, so sehr in den Leistungssport reinzugehen, weil du eigentlich immer als jemand rauskommst, der eine Struktur hat, der sich irgendwie im Leben zurechtfindet, der sagt, ich will was erreichen. Das ist eigentlich super.
Ja, jeder Sport ist, glaube ich, wichtig. Das hat zwei Voraussetzungen. Erstmal musst du natürlich diszipliniert sein, wenn du weißt, okay, ich will das erreichen, dann muss ich halt mein Training, ich muss mich ernähren, ich kann abends nicht rausgehen, Party machen oder Alkohol, rauchen kommt gar nicht in Frage. Und so ein Sport, du wächst halt schneller, weil die Erwartungshaltung auch der Trainer oder des Umfelds viel größer ist. Das heißt, du kommst viel früher in eine Verantwortung als Person, als Mensch und daran wächst man. Und das finde ich schon sehr interessant und das hat jetzt gar nichts mit Motorsport an sich zu tun. Da kann man jede Sportart nehmen. Und ich glaube, viele Top-Manager, viele haben auch eine sportliche Vergangenheit. Das ist einfach so. Da haben mal irgendwann einen Leistungssport gemacht.
Es gibt, würde ich sagen, keinen Top-Manager, der nicht total sportlich ist. Wirklich, das gibt es nicht.
Das weiß ich nicht. Ja. Churchill war jetzt nicht so sportlich und war auch ein Top-Manager, glaube ich, zu seiner Zeit. Aber aber vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ist eins. Aber trotzdem, ist schon so, dass das wirklich was mit einem Menschen macht.
Hast du diesen, hast du den Nacken? Hast du diesen Formel 1
Fahrer Nacken? Ja, den habe ich ja logischerweise nicht mehr. Der wird irgendwann mal, deshalb haben ja meistens sehen Formel 1 Fahrer ein bisschen dick im Gesicht aus, weil sie einen relativ starken Nacken im Verhältnis haben. Klar, durch die Gehkräfte. Das ist so, aber das geht natürlich dann
wie trainiert man das? Das heißt, da wird man doch sauer, wenn man sowas mit einem Trainer trainiert. Da hat man so ein Gummiband um den Kopf und dann muss man da die ganze Zeit dagegen halten und einer zieht so, oder?
Ja, genau so ist das, aber das ist ja auch kein Drama. Ich meine, zu unserer Zeit, ganz ehrlich, brauchten wir das nicht so wirklich, weil wir natürlich viel, viel mehr gefahren sind. Wir hatten ja nicht nur die Rennen, sondern auch die Tests dazu. Das heißt, dann ist man dann schnell mal am Sonntagabend nach dem Rennen nach Jerez geflogen und saß dann dienstags für 3-4 Tage im Auto, hat 120 Runden am Tag gefahren. Dementsprechend, ne, also das beste Training ist natürlich im Auto und ansonsten mit Gummiband, mit Gewichten. Da gab es mal so eine Art Simulatoren, die das dann auch dann gezogen haben am Kopf und so. Alle Möglichkeiten.
Die Reaktionsfähigkeit eines Formel-1-Fahrers, ich muss so viel fragen über Formel 1, finde ich so spannend. Die Reaktionsfähigkeit eines Formel-1-Fahrers wird ja so gesagt, das ist total krass. Wir haben ja zu Hause so ein Spiel gekauft, wo so Dinger von der Decke fallen und da muss man die so fangen, ja. Wenn das Ding am Boden aufschlägt, habe ich verstanden, es ist jetzt gerade runtergefallen. Machst du sowas?
Na gut, Reaktionszeit ist natürlich beim Start, ne? Darauf wird hintrainiert und ansonsten ist es so eine Art Warm-up-Phase, wenn die diese Teile dann fangen oder die Bälle auffangen, weil sie nicht wissen, aus welcher Hand und so weiter. Das ist halt einfach so ein Warm-up. Ich weiß gar nicht, ob außer bei der Ampel-Reaktion, ja, wahrscheinlich schon, klar, Reaktion spielt immer eine Rolle beim Ausgleichen, wenn es mal über- oder untersteuert. Aber ansonsten gibt es wahrscheinlich andere Sportarten, wo das vielleicht noch wichtiger ist.
Also die Ampel, aber das ist ja, das sind ja 8 oder wie viele Felder? 6 Felder, die irgendwie rot. Und dann kann man das nicht vorhersehen?
Nein, das kann man nicht vorhersehen. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo man das gemacht hat, aber da hat die FIA alles unterbunden. Das heißt, das hat zwischen, ja, weiß ich gar nicht, ich sollte es eigentlich wissen, aber es kann bis zu 3 Sekunden dauern teilweise und kann aber auch sofort ausgehen und dann musst du halt dementsprechend reagieren und die Fahrer haben ja die Kupplung, ist ja alles manuell, so wie halt mit einem Auto, mit einem Getriebeauto loszufahren an der Ampel, so musst du das machen, hast halt dann ungefähr 600-700 PS auf der Hinterachse oder 800 sogar teilweise und musst dann halt über die Hinterachse das Steuern mit der Kupplung, ne? Das heißt, zu viel Wirtspin, dann verlierst du den Start auch, also du musst so sanft wie möglich, aber so schnell wie möglich losfahren und das ist eigentlich das Schwierige.
Aber jetzt nochmal, das ist ja eine totale Provokation, dass man sagt, wir machen im gleichen Abstand, gehen irgendwie 6 Lichter an und dann lassen wir uns Zeit. Wer bestimmt denn dann? Frauke Ludowig oder wer ist das, der dann am Ende sagt, und jetzt sage ich mal, wann es losgeht? Nein,
das ist ein Computersystem, der macht das dann automatisch. Falls da was dran wäre, könnte dann der Rennleiter einen Knopf drücken und die Ampeln ausmachen, aber in der Regel ist das random. Deshalb, ja, ist natürlich spannend für die Fahrer. Und wir haben es ja gesehen, gerade in diesem Jahr mit den Turbomotoren, mit den kleineren, gab es ja viele Probleme.
Verstappen ist nicht losgekommen.
Ja, da muss es ein Motorproblem gegeben haben, der arme Kerl. Also das war der Motor noch vom ganzen Jahr und scheinbar war die Motorleistung so im Keller, dass er nicht losgekommen ist.
Und jetzt noch eine Sache. Also man hört ja den Funk zwischen dem Stall und dem Auto und dem Fahrer. Das hörst du ja die ganze Zeit. Wie findest du das? Also ich meine, es ist natürlich total spannend für die Zuschauer zu wissen, der sagt jetzt, what a fucking thing and I'm not fucking to blame und bla bla bla. Aber ist das was man, oder willst du auch mal deine Mechanik Artikel zusammenscheißen oder die loben dich mal oder wie auch immer, ohne dass das gleich alle mithören.
Ja gut, also ich finde es schon gut, dass wir das, also von meiner Seite als Fahrer habe ich es natürlich nicht gut gefunden, aber jetzt auf der medialen Seite finde ich es natürlich schon gut, dass diese ganzen Emotionen, das alles so ein bisschen, es wird ja gefiltert, also nicht alles wird gezeigt oder so, das ist so. Aber in dem Fall, Charles Leclerc hat sich einfach geärgert, hat ein Bremsproblem gehabt, hat ja nur noch 3 Bremsen gehabt anstatt 4 logischerweise und dann ist ihm das passiert.
Ich habe nur eine in meinem Auto.
Ja, nein, aber du hast ja 4 Räder und alle 4 bremsen ja. Und bei ihm waren nur noch 3 Räder, die gebremst haben. Aber ich finde es super. Ich finde, es macht die Formel 1 ein Stück weit gläserner. Und es ist ja eh schon komplex genug. Und dann ist es schon auch wichtig, mal den Funk zu hören.
Ja.
Den Funk zu hören und auch selber mal diese Ratlosigkeit manchmal der Teams, ne, ja, wo sich dann der Zuschauer denkt, Mensch, ja, die sollen das doch eigentlich alles wissen, aber nein. Ja, und dann darfst du nicht vergessen, die Fahrer sitzen ja da drin, die konzentrieren sich ja grundsätzlich auf das erstmal fahren. Wenn es dann irgendein Problem gibt, müssen sie ja die Box fragen und sagen, du, schau mal nach bitte den Daten, was ist da los? Und dann gibt es ja so Untermenüs, ja, man kennt ja diese Lenkräder mit den ganzen Schaltern und Drehen und allem Möglichen. Da muss man dann halt irgendwie rein und versuchen, auf Plan B zu setzen, auf andere Sensoren, die dann vielleicht nicht kaputt sind. Das sind halt so meistens die Gespräche, die stattfinden. Und dazu kommt noch Reifen, Temperatur.
Ja.
Pusht der Fahrer zu viel, überhitzt er die Reifen, dann muss er wieder gucken, dann muss er einen Fahrstil ändern oder muss halt mal ein paar Runden langsam machen. Also all diese Themen. Und da sitzen ja auch nicht nur die an der Rennstrecke, sondern zu Hause im Kontrollraum 1:1 sitzen ja nochmal 70, die das die ganze Zeit verfolgen.
Das ist Wahnsinn. Also ich finde es wirklich hochspannend und toll und ich freue mich so für dich, dass du da noch so mittendrin bist. Das finde ich super, weil jetzt mal sonst wäre es ja auch, was hättest du denn sonst gemacht?
Boah, gut, so ist jetzt nicht, aber ich gebe dir insofern recht, ich meine, ich habe ja auch Hotel und Wein und alles, ja, ja. Immobilien und so weiter. Also ich habe schon genug zu tun, aber es ist natürlich schon schön, im zweiten Bildungsweg das ganz von der anderen Seite nochmal zu sehen. So quasi die Seiten zu wechseln, ein Mini-Journalist zu werden, das ist wirklich super. Ja, wie soll ich sagen? Das Schönste ist, ich kann jetzt was sagen, aber ich muss nicht selber zeigen, dass ich es kann.
Nee,
das ist ja das Schönste als Journalist.
Da will ich auch mal hinkommen.
Als Experte. Ja. Ist das nicht schön?
Ja. Da möchte ich auch mal. Aber ich werde nie Experte werden, weil das wird, dazu kann ich nichts richtig gut genug. Aber ich möchte auch mal neben dran sitzen und sagen, ich würde es mir so und so machen und dann einfach, weißt du, aufs Klo gehen und dann schauen, ist mir wurscht, sollen die anderen halt machen irgendwie.
Also das ist nämlich schon, es ist auf der einen Seite unfair, aber es ist halt so, das ist ja auch mein Job.
Ja.
Deshalb bin ich nicht immer so beliebt bei den Fahrern, muss ich sagen, weil ich halt relativ klar äußere, was da los ist. Und in der Regel sehe ich natürlich auch vieles, was ein Normaler nicht sieht, weil ich halt selber mal gefahren bin, ist ja auch klar.
So, also deine Liebe zu deinem Arbeitgeber Sky geht so weit, dass du denen gesagt hast, also wenn wir schon mal zusammenarbeiten beim Autofahren, dann können wir auch zusammenarbeiten im Privaten. Und die waren wirklich dabei, jetzt nicht als du und dein Mann ihr euch kennengelernt habt, aber sind dann relativ zügig eingestiegen, um sozusagen eure Liebesgeschichte und vor allem eure Hochzeit irgendwie zu begleiten. Sagen die dann, steh mal mehr da drüben oder mach mal mehr so oder waren die einfach, hast du denen gesagt, ihr könnt dabei sein, aber ihr haltet die Klappe.
Also ich sehe, du hast es noch nicht angeschaut, also nee, ich kann es dir nicht empfehlen. Dann würdest du die Frage, also es ist wirklich, es ist so, es war wirklich eine reine Doku und ganz ehrlich, sie sind uns natürlich gefolgt, aber es gab jetzt keine Szenen, die dargestellt wurden oder Wiederholungen, fahr nochmal rein, steig nochmal aus, steig nochmal ein oder sowas. Das haben wir gar nicht gemacht.
Sag nochmal ja.
Wirklich, ja, so zum Beispiel. Sind also wirklich die ganze Zeit bei uns gewesen und die armen Kameraleute teilweise auch so beim Spazieren, beim Sport, bei allem. und das kannst du dir ja vorstellen, ne? Wenn dann das Tempo ein bisschen hoch ist und man dann von A nach B geht im Haus und dies, das, jenes macht, muss der immer hinterher, der Arme, der hat dann immer so seine Hemden durchgeschwitzt tagsüber. Und ich finde, es ist wirklich, wirklich sehr authentisch und so sind wir, so leben wir und es ist sehr gut geworden. Wir erklären natürlich selber viele Szenen, geht ja gar nicht anders dann in diesem Format und ja, schau einfach mal rein. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Und,
ich will ja schon alleine wissen, sieht man denn euer Haus auch? Ich will ja immer wissen, wie die anderen Leute wohnen. Das finde ich das Allerspannendste zu sehen, wie Prominente wohnen. Sieht man das alles?
Man sieht einen Teil des Hauses, ja.
Ja.
Klar, war ja nicht vermeidbar. Ist auch okay so, hier in Frankreich, unser Urlaubshaus.
Ja.
Da sieht man, da haben wir die meiste Zeit auch gedreht. Hier haben wir ja auch geheiratet, deshalb haben wir viel hier gemacht.
Also.
Aber natürlich auch in Halwang, aber Halwang sieht man vom Haus, glaube ich, nicht so viel. Keine Ahnung.
Ja, ja, das finde ich auch immer schön, wenn man sich noch so ein paar Sachen irgendwie bewahrt. Habt ihr jetzt gar keine Flitterwochen gemacht?
Ja, eigentlich unmöglich. Wir wollen das machen. Also unsere erste Idee war tatsächlich in die Antarktis zu gehen. und das ist ja mehr so, wenn wir die ganze Zeit in der Sonne sind.
Weil der Kameramann dann nicht mehr so schwitzt.
Das auch. Nein, aber wir sind natürlich, wir sind im Sommer, sind wir hier viel in Südfrankreich. bereisen natürlich mit der Formel 1 auch die schönsten Orte. Dann im Winter, das heißt, wenn es hier so ab November, Mitte November sind wir dann in Südafrika, in Cape Town, bis Ende Februar, Anfang März in der Regel. Also wenn ich dann hin und her reise, trotzdem auch ist das unser Mittelpunkt. Und da sind wir immer in der Sonne, immer im schönen Wetter. Und jetzt haben wir gesagt, kommt, einmal wollen wir das mal sehen, erleben. Also das könnte unser Ziel werden. Schauen wir mal.
Okay, das klingt toll, oder? Ich gucke hier gerade meinen Redakteur an und denke mir, so möchte ich auch mal leben. Aber hast du das Gefühl, das hast du dir auch verdient? Weißt du, was ich meine? Also so im Sinne von, weil ich, man hat ja immer so eine Soll-Haben-Seite, dass man denkt, ich muss auch echt viel dafür getan haben, um dann so ein schönes Leben zu haben. Hast du das auch in dir? Aber ich könnte mir vorstellen, du bist ein sehr calvinistischer, ernster Arbeiter.
Ja, aber ich stelle mir, also Gott sei Dank, also erstmal habe ich einen super Partner. Wir teilen fast alle Interessen gemeinsam und das ist natürlich sehr schön. Wir haben einen super Freundeskreis überall, wo wir sind und lieben es auch, Gäste zusammen zu kochen und zusammen zu sein. Und ich finde, Leben ist etwas ganz Wichtiges, ja, das Leben zu genießen und nicht ständig darüber nachzudenken, wie es denn sein könnte oder warum alles so schlecht ist. Also für mich ist immer ein Glas halb voll und nie halb leer. Mhm. Und das war so mein Motto und ich mache mir eigentlich keine Gedanken darüber, ob ich das jetzt mit irgendwas verdiene. Und ich glaube, ich hatte das ganz, ganz große Glück, aus dem, ich sage immer so schön, Kiesloch in Kerpen in die Formel 1 zu kommen. Eine ganz, ja, also mein Bruder und ich, was wir da erleben durften, das war, glaube ich, was ganz Besonderes. Und heute auch anders, aber wir haben ja eben schon drüber gesprochen, auf einer ganz anderen Seite. Auch das ist mega spannend, was ich jetzt mache. Also ich arbeite relativ viel und auch gerne. Ich bin sehr ungeduldig und kann auch nicht lange an einem Ort sein. Deshalb zwischendurch genießen wir einfach die Zeit, die wir haben.
Darüber wird gleich noch zu sprechen sein, wie ungeduldig du bist. Habt ihr bei eurer Hochzeit dann das Haus voll gehabt? Magst du auch gerne Gäste? Weil ich liebe ja, wenn die Bude voll ist. Für mich ist das Schönste, alle Zimmer besetzt. Dann zieht man noch irgendwo eine Matratze raus und sagt, kriegen wir noch unter. Und dann kommen die mit Hunden und Kindern und so. Und jeden Morgen gibt es ein großes Frühstück. Ist das bei dir auch so?
Also in der Regel ist das Tatsache so. Aber jetzt für diese Hochzeit haben wir einfach gesagt, weil wir ja natürlich auch viele Freunde hatten. Die Familie ist ja gekommen. Also Etiennes Mutter, mein Vater mit Lebensjahr und mein Sohn war natürlich auch da mit seiner Frau, mit der Vivian. Und dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen jetzt nur Familie ins Haus. Alle anderen müssen mal ins Hotel gehen. Wir haben natürlich den letzten Tag, das haben wir nochmal eine Gartenparty gemacht, so zum Ausklang hier mit allen Gästen, also 120 waren wir da. Mhm. Und das Haus war in dem Wochenende leer, aber ansonsten, ja, ist es halt immer voll, klar.
Ja.
Hier, wir haben auch einfach eine schöne Möglichkeit. Wir haben ein tolles Barbecue, wo wir dann abends wirklich auch grillen, tun,
sag mal,
machen.
Also, ich habe gesehen, wie du Vatertag gefeiert hast. Ich bin ja auf deinem Instagram-Account unterwegs, da habe ich gesehen, was ihr da, wie ihr Gemüse gebraten habt. Da habe ich gleich mal zu Hause angerufen und gesagt, sag mal, kann das sein, dass wir immer noch hier wie die Flodders irgendwie in den 70ern die Würstel auf dem Grill legen? Ihr hattet dieses Gemüse so...
Es ist Asado, ja.
An so, was waren das? Also Drähten oder wie irgendwie ins Feuer reingehängt?
An so Ketten, das ist dann so, das dauert ja 6-7 Stunden. Also da muss man schon Geduld haben. Unser Freund Franz Keller war dann da und hat das auch gemacht. Also das machen wir natürlich nicht immer.
Franz
Klar,
Keller, der Winzer.
Das ist der, sein Bruder.
Der ist sein Bruder,
Keller,
der Fritz und Franz. Ja, der Koch.
Genau.
Der kommt dann zu dir und macht das. Sag mal, also ich muss zu Hause, muss ich gleich nochmal anrufen zu Hause.
Naja gut, aber der kommt ja auch gerne. Also das ist ja ein guter Freund von uns. Nee, er kocht ja oft bei uns. Und das war einfach ganz was Besonderes, muss ich sagen. Und hat viel Spaß gemacht. Ja, war mein Vatertag, weil ich musste ja arbeiten am Vatertag.
Das war jetzt deine zweite Hochzeit. Hast du da jetzt nochmal alles anders gemacht? Oder ist es ganz gut, wenn man schon mal geheiratet hat, weiß man, wie man es beim nächsten Mal macht? Weißt du, was ich meine?
Naja, also natürlich ist es nicht gut. Normalerweise sollte ja das dann für immer halten. Aber so ist das Leben halt. Aber was ich natürlich gemacht habe, ich habe mir geschworen, nicht zu sehr auf andere zu achten, sondern den Tag selber zu genießen. Etienne ist ja ein Perfektionist, der hat alles geplant. Wir haben auch tatsächlich beide irgendwie 1,5 Kilo verloren in den 2-3 Tagen.
Ach, man sollte öfter heiraten, ja.
Ja, genau. Und aber die waren dann wieder drauf, alles gut. Aber also ich habe mir geschworen, die Party so zu genießen, wie sie ist und nicht darauf zu gucken, geht's dem gut, gefällt's dem, das haben wir nicht gemacht. Und ja, es hat, ich muss sagen, ich glaube, es waren tolle Tage, 3 schöne Tage. Mhm. Ein tolles Feuerwerk auch, das ist ein bisschen französisch, das war echt ein
Feuerwerk hattet ihr? Oh, ich liebe Feuerwerk, ja. Es ist ja die größte... Das ist das Verschwenderischste, was man machen kann, was aber zugleich den größten Effekt hat.
Das war sehr, sehr verschwenderisch. Wirklich? In dem Fall war es knapp 10 Minuten sogar. Also, aber das war sein Wunsch.
Man denkt bei jeder Rakete, schon wieder, nochmal 10
Euro. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das ist dann halt mal so. Aber nee, war toll. Also in der Bucht, wir hatten ja eine wunderschöne Location am Strand und da wird das Feuerwerk dann vom Boot aus gestartet. Mhm. Und war wirklich ein toller Moment.
Und es war auch wahnsinnig schönes Wetter, oder? Ich meine, das ist ja das Einzige, worauf man achtet. Es muss schönes Wetter sein und dann muss irgendwie alles klappen und dann muss man einfach laufen lassen, glaube ich. Also ich erinnere mich noch, man muss alles gut vorbereiten und dann muss man Gast auf der eigenen Hochzeit sein. Ganz schlimm ist, wenn du dann anfängst, die Aschenbecher auszuleeren und die Kisschen zurechtzurücken und so, dann wird's mühsam, finde ich.
Ja gut, das haben wir Gott sei Dank anders gemacht. War alles super organisiert und ich hatte das erste Mal so eine Wedding-Plannerin, ja. Das hatten wir damals auch nicht. Und das muss ich sagen, das hat natürlich schon unglaublich viel ausgemacht. Weil da sind ja so viele Sachen, auch mit Musik und dergleichen, das muss ja alles organisiert werden, das ganze Timing. Und das war wirklich toll, was sie da geleistet hat hier in Saint-Tropez. Diese 3 Tage, das war unglaublich. Deshalb konnten wir das genießen und unsere Gäste auch. Also ich muss sagen, es war total unkompliziert. Mit dem Essen hat es auch perfekt geklappt. Das ist ja auch so eine Sache, wo man immer ein bisschen Angst vor hat, dass es nicht vom Timing her klappt. Ja, und ich sag mal, was einen kleinen Nachteil hatten wir, es war so warm, dass im Standesamt, das war eigentlich nur für 60 Leute und da mussten alle stehen. Und da war es halt echt, ich bin eher einer ist umgefallen, leider Gottes, ja. Oder eine, aber es ist alles gut gegangen, weil es halt so warm war und ich war auch, also wirklich, Gott sei Dank ist der Anzug ein bisschen kräftiger gewesen, weil sonst wäre ich, glaube ich, hätte mich einmal durchgeschwitzt. Aber es war wirklich warm. Und das ist immer dieser Moment, der schön auf der einen Seite ist, aber das ist so ein Moment der Anspannung, das Standesamt dann, bis das dann vorbei ist und dann kann ja die Party quasi beginnen. Mhm. Aber ja, es war auch wunderschön, hat die Bürgermeisterin toll gemacht und dann konnten wir mal so 20 Minuten weg. Da haben wir ein kleines Boot hatten wir und sind dann mit dem Boot zu der Location gefahren, dass wir mal kurz alleine waren. Das fand ich auch sehr schön.
Und dann, wenn die Party vorbei ist, ich erinnere mich noch, ich konnte nicht mehr sprechen. Also ich war also so, dass ich einfach dachte, ich will auch zu dem ganzen Thema Hochzeit dann jetzt erstmal nichts hören, weil man war so in Beschlag genommen, als dann alle weg waren und so, oder? Da liegt man abends so zu zweit auf dem Sofa, hält sich an der Hand und denkt sich, es ist wie ein Fiebertraum.
Es ging halt, aber wir sind irgendwann mal, ich weiß gar nicht, so gegen 2:30, glaube ich, sind wir nach Hause dann am Hauptabend. Den Abend davor ging es auch bis 1:30, 2:00. Und dann haben wir den Sonntag hier noch zu Hause gemacht, ab Mittag so ein Ausklang. Und da kommt man ja eigentlich gar nicht so wirklich zur Ruhe, weil dann nochmal jeder kommt und nochmal gratuliert.
Ja, klar.
Dann spricht man nochmal die ersten 2 Tage. Und das ist auch sehr schön bei diesen, wir hatten ja wirklich Gäste von überall. Also Südafrika, Amerika, England, Frankreich, logischerweise Deutschland, Österreich. Das war ja bunt gemischt, also unser Freundeskreis überall. Und die Leute dann am ersten Abend, wenn ich schon mal kennenlerne, am zweiten.
Toll, gell? Ja, super.
Das ist dann einfach schön, wie sich das entwickelt, die Dynamik, wie sie sich unterhalten. Ja, und der Sonntag, das ging dann auch nochmal von 1 Uhr mittags bis nachts um 1 oder so.
Klar.
Also das war dann irgendwie, und dann war aber wirklich genug. Also ich muss gestehen, ich bin etwas früher ins Bett gegangen. Ich habe mich nicht verabschiedet, bin aber abgebogen. Ich finde,
das ist auch das Privileg des Bräutigams, dass man dann einfach sagt, so, ich gehe schon mal nach oben und dann fühlt man sich doch wieder wie ein Kind, wenn man im Bett liegt und unten reden noch und lachen noch die Erwachsenen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja. Ist ja auch gut so. Die Leute sollen ja Spaß haben. Deshalb mache ich das dann immer, ich nenne das französisch verabschieden.
Genau.
Dann, dass die Leute sich nicht gezwungen fühlen, da wegzugehen. Mm-mm. Und ja, die haben das auch schön genossen. Und es waren, wie gesagt, 3 sehr, sehr schöne Tage.
Wie lange kennt ihr euch jetzt, Etienne und du?
Etwas mehr als 6 Jahre.
Okay, wann war klar, scheiße, wir müssen was unternehmen? Also im Sinne von, wir müssen an die Öffentlichkeit, wir wollen heiraten, wir wollen als Paar auch irgendwie sichtbar sein. Wie lange hat das gedauert?
Na gut, als Paar sichtbar waren wir für unser Umfeld die ganze Zeit. Und da war es sowieso erstaunlich, dass da nie irgendwie, genau, dass da keiner darüber gesprochen hat, weil wir im Rahmen der Formel 1 waren dabei, also auch die ganzen Leute bei Sky wussten Bescheid, unsere Redaktion, jeder. Das war alles klar. Und dann war ein Erlebnis hier in Saint-Tropez mit einem etwas älteren Herrn, wir gehen hier mal zu einem kleinen Weinhändler, da treffen wir uns abends schon mal einem ganz gemütlichen Platz hier in Saint-Tropez. Und der kam dann dahin und den kenne ich ewig. Und dann sagte er zu mir, ja, und ich bist ja jetzt dann solo und hast du keine neue Frau mehr oder einen Partner an deiner Seite. Dann habe ich irgendwie gedacht, Mensch, das ist da so unfair. Da muss ich jetzt was dran ändern, weil ich will jetzt nicht jedem Einzelnen erklären, das ist jetzt mein neuer Partner. Und so kam eigentlich der Gedanke, okay, jetzt muss ich das mal gerade rücken. Zudem auch noch das, dass mir klar war, dass es sowieso irgendwann mal kommt. Und ich wollte eigentlich auch den Medien, du weißt ja nicht, jeder ist da so nett, also ein bisschen voraus, dass wir das eben auf unsere Art und Weise machen.
Ja.
Und wir leben ja jetzt seit über 4 Jahren wirklich 24/7 zusammen. In dieser Zeit war mir schon klar, dass das irgendwie, ja, das war so schön, einfach so harmonisch alles, unser Leben. Und dann sagten irgendwann unsere Freunde, hör mal, wann heiratet ihr eigentlich? Ihr müsst heiraten. Und dann haben wir uns nur angeschaut und haben gedacht, ja, eigentlich warum nicht? Klar, so kam das eigentlich, war gar nicht so, aber es war irgendwie so selbstverständlich, so normal. Und ja, ich bin einfach nur froh, dass wir es auch gemacht haben, so schön gemacht haben und das jetzt so ist.
Ja, fantastisch. Ja, ihr habt euch sehr schön Schwur geleistet und alles ist wunderbar. Und ich gratuliere euch ganz herzlich. Es macht eine große Freude. Und als ich sozusagen diese erste Geschichte gesehen habe, die hast du ja, glaube ich, mit Frauke Ludewig gemacht oder mit, aber das war auf jeden Fall eine große Geschichte und da dachte ich mir so, ich glaube, es kam vor allem viel positive Resonanz, oder? Weil ich hatte irgendwie so ein richtig gutes Gefühl dabei, dachte mir, es freut mich für den Ralf, obwohl ich dich gar nicht richtig kenne, aber ich dachte mir, das fand ich super.
Also ich muss sagen, also eigentlich ist es durchweg positiv, jetzt durch die Serie, ich lese mir das aber nicht durch, aber da kommen natürlich hier und da mal so Kommentare. Jetzt muss ich sagen, wir leben natürlich aufgrund unseres Lebens in einer Gesellschaft, die aufgeschlossener ist, ja, manchmal als die in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja manchmal so schockierend auf den Straßen, so was da so passiert. Also ob das in Südafrika, ob das hier in Frankreich, selbst in Österreich. Also da muss ich sagen, wir hatten nie ein Thema und ganz im Gegenteil, es war immer positiv und die Leute sind alle super nett. Aber ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen, in je nachdem, wo man aufwächst, echt nicht so einfach ist, weil einfach die Menschen, wir haben ja in Deutschland sowieso, finde ich, es gibt ja keine Mitte mehr, es gibt ja nur noch schwarz-weiß, wie auch immer, finde ich ein bisschen schade, dass wir uns das genommen haben. Wir reden ja oft über Amerika, wie die Leute manchmal da sind und auch politisch teilweise so aggressiv zueinander sind, aber ich glaube, wir haben uns leider auch so ein bisschen dahin entwickelt.
Ja, das ist richtig. Aber ich denke mir trotzdem, wenn man irgendwo ist und man sagt dann, okay, ich fühle mich hier nicht optimal wohl, weil ich hier nicht so beschützt oder wie auch immer genommen werde, wie ich gerne genommen werden möchte, dann hat man immerhin die Möglichkeit zu sagen, dann gehe ich in eine Großstadt, weißt du? Oder dann gehe ich irgendwie da und dahin und dann wird ja eben in der Regel doch alles gut und dann muss man eben dahin gehen, wo das Glück dann auf einen wartet, muss man selber aktiv werden, weil man kann das Denken der Leute nicht beeinflussen, aber man kann sein eigenes Handeln irgendwie, finde ich, so beeinflussen. Und das.
Na, das ist schon richtig, aber das Denken ist ja das kleinste Problem, soll ja jeder denken, was er will. Ich bin immer der Meinung, jeder soll bitte machen, was er möchte, solange er damit keinen anderen benachteiligt. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Und dass jemandem anderen was gönnen, ist ja auch so eine Geschichte. Ja. Dass man einfach sagt, Mensch, toll, was der geleistet hat. Wie hat er das gemacht? So war immer meine Herangehensweise. Ich wollte immer lernen von Menschen, die was erreicht haben. Ich wäre nie drauf gekommen, sozusagen, ja, wieso hat der denn jetzt ein besseres Auto als ich? Warum darf der das und ich kann das nicht? Also das war nicht unser Naturell. So sind wir auch nicht erzogen worden von zu Hause.
Mm, super. So, jetzt spielen wir ein Spiel. Lieber Ralf, liebe Barbara, wir brauchen eine Pause von Barbara. Es soll jetzt jemand anderes mal auf Barbara aufpassen. Und weil Ralf ohnehin mehrere Häuser hat und ein sehr guter Gastgeber ist, haben wir uns gedacht, wir schicken Barbara zu den Schuhmachers in die Ferien. Das ist aber sehr lustig. Deshalb spielt ihr heute Ralfs Ferienlager. Bevor wir Barbara allerdings guten Gewissens auf die Reise schicken, müssen noch ein paar wichtige Fragen geklärt werden. Barbara trägt den Fragenkatalog vor und Ralf erklärt bitte, worauf sie sich einstellen muss. Wir sind gespannt, die urlaubsreife Redaktion. Es ist aber sehr lustig. In welchem deiner Häuser darf ich erstmal wohnen? Machen wir Ferien, steht hier. Also, ach, ihr fahrt weg oder ich? Nee, ich verreise. Ja, okay. Also, in welchem deiner Häuser darf ich erstmal unterkommen?
Tja, wo willst du lieber hin? Nach Südafrika oder?
Nee, ich will eigentlich nach Frankreich. Darf ich nach Saint-Tropez kommen? Super.
Ja, ausnahmsweise.
Was muss ich dabei haben? Badeanzug, Schwimmnudel, Wanderschuhe, Gala-Outfit?
Also, Gala-Outfit brauchst du ja überhaupt nicht. Schwimmnudel, ich hoffe, du kannst schwimmen. Ansonsten
ich bin eine
ein paar Flipflops, Sonnencreme, ja, okay. Sonnencreme und einfach nur gute Laune mitbringen.
Darf ich Leggings und Schlappen anziehen bei euch zu Hause?
Wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun. Es ist Geschmackssache.
Ist schon
und
klar.
Du kannst dir leisten.
Nee, aber ich will ja auch zu euren Möbeln passen und ich habe schon über dich und Etienne gelesen, ihr tragt gerne dunkelblau und ich habe so das Gefühl, also jetzt so die total schlabberige, nachlässige Variante ist jetzt noch nicht angesagt.
Och, ja, nee, also gut, Etienne ist ja sowieso immer sehr bedacht auf seinen Stil und was er so trägt. Aber hier zu Hause, logischerweise, sind wir auch morgens in Sportklamotten unterwegs. Alles gut, also dementsprechend gerne die Leggings.
Gut, wo klingelt man bei euch eigentlich? Steht Schuhmacher an der Tür?
Nein, das steht logischerweise nicht an der Tür, aus verschiedensten Gründen, natürlich auch Sicherheit und weil wir anonym bleiben wollen hier. Und ich glaube, dass das Beispiel Carmen und Robert, als da eingebrochen wurde, hat auch gezeigt, warum.
Ja, die waren ja auch auf eurer Hochzeit. Aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Waren da viele Prominente oder das waren einfach Freunde, oder? Ja.
Ja, nein. Also wir haben so auch nicht, Carmen Roberts sind die einzigen, aber die kenne ich auch schon seit Mitte der 90er.
Ja, klar. Gibt es einen offiziellen Check-in oder stehe ich einfach plötzlich mit meinem Koffer vor der Tür?
Gibt keinen offiziellen Check-in. Es macht jemand die Tür auf und trägt dir deinen Koffer rein. Meistens wir selber auch.
Also, ja. Also komm, das finde ich, kannst du schon machen, wenn ich komme. Da trägst du mir den Koffer. Oh, und ich laufe so hinter dir her und sag dann immer so, oh, wie schön habt ihr es hier. Gibt es Frühstück, Halbpension oder Vollpension? Das ist eine wichtige Frage für mich. Worauf kann ich mich da einstellen?
Also hier gäbe es Vollpension. Wir haben also ein rührendes Pärchen, was seit 16, fast 17 Jahren jetzt an meiner Seite ist und hier arbeitet im Haus, die übrigens auch bei uns in der Hochzeit bei uns am Tisch saßen.
Oh nein, wie schön.
Und sie ist unglaublich, ein philippinisches Pärchen und sie kocht. Das ist einfach ein Traum.
Super. Wo schlafe ich? Ist es ein Beistellbett, ein Ausklappsofa oder ein eigenes Haus?
Also ein eigenes Haus nicht, aber du hast dein eigenes Zimmer mit deinem eigenen Badezimmer. Also so schlimm ist es dann nicht. Nein, nein.
Gibt es Nachtruhe und feste Zeiten, an die ich mich halten muss?
Nein, bei uns ist das immer ganz easy. Nachtruhe sowieso nicht. Wer will, der bleibt halt wach oder geht da ins Bett. Das kann man dann selber machen. Es ist Open House und Frühstück. Gut, ich bin Frühaufsteher, aber es gibt's auch später.
Gibt es einen Raum, der für mich tabu ist?
Unser Schlafzimmer.
Ja, könnte nicht mal. Hallo! Ja, da genau. Steht die verrückte Tante plötzlich in der Tür. Ja. Darf ich mich mal kurz dazulegen?
Ja, genau.
Welche Aktivitäten planst du für mich?
Ich glaube, wir würden natürlich, es gibt hier einen rührenden Markt und Frauen gehen ja gerne auf Märkte. Weiß nicht, wie es
das
bei dir ist
aber so ein Klischee,
alles
Ralf, jetzt hör mal auf.
Ja, mit mir kannst du auch, ich gehe auch gerne hin. Da ja, gibt's okay. Von Lebensmitteln über alles
oh,
mögliche,
ja, ich
Klamotten
weiß.
Und so Antiquitäten.
Antiquitäten
und so
hätte ich gern. Mhm.
So kleine Sachen gibt es da echt schön. Und ja, die Strände würden wir natürlich besuchen und vielleicht mal abends in den Hafen. Das ist ja auch immer recht schön, da die Leute zu beobachten, ja. Die Schiffe zu sehen. Sowas würden wir machen.
Gerade weil ich ja hier in der Redaktion auch Schulschiff genannt werde, wäre natürlich ein Hafen für mich. Gibt es Tiere bei dir?
Ja, wir lieben unsere Tiere. Wir haben tatsächlich zwei Schildkröten, die ich mal übernommen habe von meinem Patenkind. Die leben hier und wir haben unsere
Die werden euch überleben.
Hier. Ja, ja, wir haben drei Hunde hier, unsere Malteser, wobei einer gehört dem Pärchen, was für mich arbeitet hier, oder für uns arbeitet hier, habe ich ihnen geschenkt damals und unsere zwei, George und Lilly, die immer mit uns reisen, egal wo wir sind.
Mhm.
Und dann haben wir noch zwei Katzen aus dem Tierheim, aus Marseille damals geholt.
Ach, wie süß.
Von einem Jahr jetzt. Ja, genau, die, weil klar, es gibt ja sogar Schlangen hier, ja. Sind zwar nicht giftig, aber können wehtun, wenn sie beißen und dementsprechend sind ein paar Katzen am Haus immer ganz gut.
Okay, ich würde gerne die Geissens treffen. Was machen wir mit denen? Letzte Frage.
Die kommen eigentlich sehr oft. Mhm. Was machen wir mit denen? Wenn wir mit denen Barbecue haben und dann wird Carmen irgendwann singen. Das tut sie auch sehr gerne.
Ja.
Ja. Und dann haben wir einfach Spaß. Und dann bringt der Robert manchmal auch seinen Wein mit. Hat ja auch einen eigenen Wein,
ja.
Genauso wie ich.
Ja.
Und dann verbringen wir einfach einen schönen Abend zusammen.
Was hast du für einen Wein?
Ich habe vor etwas über 6 Jahren ein Weingut übernommen in Slowenien.
Mhm.
Und da machen wir eigentlich alles. Rot-Weiß, logischerweise fast alle Rebsorten und Sparkling nennen wir das, ja Champagner dürfen wir
ja,
nicht sagen,
ja.
Machen wir auch.
Aber ist es nicht toll, sich in die Winzerei so reinzuwühlen, weil ich könnte mir vorstellen, du beschäftigst dich ja dann auch mit den Sachen, das ist doch ein toller Job, oder? Ich glaube, Winzer wäre eigentlich so mein bevorzugter Job, wenn ich nicht Moderatorin geworden wäre.
Das Schöne daran ist natürlich, wenn man ungeduldig ist, also die Pflanze wächst einfach nicht schneller, das ist so. Ja? Oder respektive die Trauben brauchen einfach ihre Zeit. Aber was vergleichbar ist mit dem perfekten Auto, das Setup zu finden, ist auch aus den Gegebenheiten, die man hat, jedes Jahr einen guten Wein zu kreieren. Mit verschiedenen Lagen, teilweise mit Sonneneinfluss, dann oder wenn es mal zu viel geregnet hat oder zu wenig. Oder wenn der Frost mal reingekommen ist, hatten wir auch mal um die Osterzeit. Also das sind alles so Bedingungen, mit denen man wie ein Rennen, wo man echt kämpfen muss, sage ich mal so, und das Beste draus machen muss. Und das ist faszinierend. Gibt es übrigens auch in Deutschland, der Badische Winzerkeller, mein Partner, kriegst du auch viel in Kaufhäusern. Also wer das mal probieren will,
super.
Ist, glaub ich, ganz lecker.
Ja, das muss man uns nicht zweimal sagen hier in der Redaktion. Es wird wahrscheinlich jetzt gerade schon bestellt. Du hast schon ein paar Mal gesagt, wenn man so ungeduldig ist wie ich, und das habe ich jetzt ein paar Mal über dich gelesen, dass du alles, das sagt auch Etienne über dich, sehr schnell machst. Warum machst du das und wofür sparst du die Zeit auf? Also weil ist es ja, also mein Ansatz ist immer, ich mache Sachen ganz schnell und dann bilde ich mir ein, dass ich hinterher mehr Zeit für mich und die Familie habe. Aber ich sag's dir ehrlich, Das stimmt nicht so ganz, das funktioniert nicht.
Nee, das hat damit gar nichts zu tun, sondern für mich ist es einfach so Effizienz. Ich kann manchmal nicht verstehen, warum man so lange braucht oder auch lange Dinge einfach nicht macht, ja, und sie vor sich herschiebt. Das ist so eine Sache. Und bei mir ist halt immer, ja, keine Ahnung, ich kann es gar nicht erklären. Das ist so, morgens, wenn ich aufstehe, dann fallen mir schon 1000 Sachen ein, die ich noch irgendwie machen müsste oder machen will dann sofort. Und ja, das kann dann auch nicht warten. Das muss ich immer sofort erledigen. Das ist halt einfach so eine, ja, naturell wahrscheinlich. Vielleicht auch bedingt durch den Sport, den ich mal hatte, durch die Art Leistungssport, weil ja da auch du immer sofort abliefern musst und so schnell wie möglich alles machen musst, so effizient wie möglich alles machen musst. Vielleicht ist daher.
Ich finde das toll. Weißt du, wie du auf mich wirkst, wie jemand, der sein Leben extrem gut im Griff hat?
Ich hoffe es, ja. Also bis jetzt kann ich mich nicht beklagen.
Hattest du zwischendurch mal Sorge, dass es nicht so ist? Weißt du, man hat doch manchmal so Phasen, auch wenn man noch jünger ist, wo man sich so denkt, oh Gott, hoffentlich kriegst du alles irgendwie hin. Oder warst du immer schon so gut strukturiert?
Nein, natürlich. Ich meine, das ist ja auch, was privat bei mir passiert ist, das sind ja auch alles Dinge, da hat ja jeder mal, glaube ich, weiß das von zu Hause, dass nicht immer alles so optimal ist und dass man halt mal durch schwere Zeiten muss oder gesundheitlich ein paar Dinge oder im Umfeld was passiert, was einem das Leben ein bisschen schwerer macht, zum Nachdenken zwingt. Das ist halt so. Aber ich finde, wichtig ist, jede Situation zu nutzen und auch was draus zu lernen und dann was mitzunehmen, sei es das Leben zu ändern, weil man feststellt, okay, dem ist das jetzt passiert, Mensch, könnte mir auch passieren, vielleicht sollte ich ein bisschen langsamer machen oder was anders machen oder eben die Zeit noch mehr genießen. Ich meine, wir sind jetzt alle, oder ich zumindest, über 50, das mag noch jung sein für den einen, aber auch schon alt für den anderen.
Kriegst du nicht auch einen Schock manchmal, ja, dass man so denkt, noch in 20 Jahren werde ich 70 oder so, weil das finde ich schon brutal. Ja. Ich habe ja gerade erst Abi gemacht. Also mein Gefühl.
Ja, klar. Nee, ja. Meine Oma hat schon immer gesagt, ich würde es gar nicht merken, dass ich so alt bin. Da war sie schon 80, wenn ich mich nicht morgens im Spiegel sehen würde. Aber das war immer rührend. Ja, es ist so. Aber ich glaube, wir sind aber auch eine andere Generation. Das meine ich jetzt, jede Generation hat es für sich. Aber ich glaube, dass wir auch versuchen, jünger zu bleiben, jünger zu sein. Ja. Viel aktiver sind, als das vielleicht also meine Eltern gemacht haben, obwohl die auch super sind. Und mein Vater immer noch, der ja, ist jetzt auch hier gewesen bei der Hochzeit, logischerweise, fährt dann mit dem Auto 1200 Kilometer mit seinen 80 Jahren.
Wirklich?
Aber ich glaube, dass wir noch so ein bisschen mehr moderner sein wollen. Und auch die Kindererziehung, glaube ich, also wie in meinem Fall, war dann auch ein bisschen anders, als mein Vater das gemacht hat, logischerweise. Also und ich glaube, das merkt man uns auch an der Generation.
Naja, klar. Du warst jahrelang eigentlich, ich weiß nicht, ob zurückgezogen, aber es war jahrelang ruhiger um dich. Hast du das bewusst so herbeigeführt?
Also als ich aufgehört habe, Formel 1 zu fahren, habe ich mir geschworen, eigentlich nie wieder einen Fuß in das Fahrerlager zu setzen und auch meine Ruhe zu haben. Weil die Zeit war schon sehr intensiv und natürlich war die Aufmerksamkeit in Deutschland eine riesige damals. Das heißt, egal wo man war, egal wo man hingegangen ist, war man präsent oder musste präsent sein. Und ich will ja nicht stören, aber das war so der typische Satz. Und dann hatte ich gerade noch meine Spaghetti im Mund. Kann ich jetzt ein Foto haben? So, das war dann so etwas, wenn man jung ist, muss man das auch ein bisschen verstehen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das nicht mehr. Jetzt durch Sky hat sich das natürlich wieder anders ergeben, gar keine Frage. Und durch all das, was so passiert ist. Aber ich habe auch heute, genieße ich das ganz anders und sehe es auch anders. Aber klar, mit 50 sieht man es anders als mit Anfang 20.
Ja, klar. Naja, und das heißt, Sky war dann der Auslöser, warum du gesagt hast, ich gehe jetzt doch wieder irgendwie ein bisschen nach vorne.
Ja, das war so, dass ich dann halt moderiert habe mit Sascha Roos zusammen, damals noch aus München raus. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das war doch gar nicht schlecht, müsst es nicht öfter machen. Und ja gut, solange ich nicht reisen muss und das aus München ist, alles wunderbar. Ja, und so fing das dann an.
Hast du eine Aversion gegens Reisen dann irgendwann gehabt?
Es war natürlich so. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich so lange, sage ich mal, nichts tut, dann ist es irgendwann auch mal gut, wieder eine Struktur, Termine zu haben. Deshalb, ich sage ja, also ich hätte, früher war mein Ziel, mit 30 oder Mitte 30 würde ich nichts mehr tun, will in Rente gehen. Ja, und das ist ja immer so dieses Thema, was man so hat im Kopf. Und dann heute muss ich sagen, ich hoffe, dass ich lange gesund bleibe, dass ich noch arbeiten kann. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, in Rente zu gehen. Und Bernie Ecclestone, der hat ja auch bis weit über die 80 noch die Formel 1 geleitet. Und den habe ich irgendwann mal gefragt. Und er hat dann nur Spaß zu mir. Du, pass auf. Ich hatte das mal vor, aber mittlerweile bin ich so alt, es lohnt sich nicht mehr aufzuhören. Ich finde das faszinierend. Und das ist, glaube ich, macht auch was mit dem Menschen. Ich glaube, solange man aktiv ist, bleibt man auch jung und fit.
Jetzt weiß man ja über euch Formel 1-Fahrer, dass ihr einfach mit Adrenalin lebt und gelebt habt und auch ohne dieses Adrenalin fast nicht zurechtkommt. Wo holst du dir denn noch diese Kicks, eben auch zu sagen, okay, also ist es dann bei dir auch der Fallschirmsprung oder gehst du dann nochmal privat auf die Rennstrecke? Bringst du dich nochmal so irgendwie ans Limit?
Nee, also eigentlich gar nicht. Das habe ich gar nicht vermisst, aber ich sag mal, egal was man tut, darin gut zu sein und das eine verbessert als andere zu machen oder eben auch positive Kommentare zu bekommen für das, was man macht. Ich glaube, das ist entscheidend. Ja, oder ich sag mal, diese Werbung zum Beispiel, das ist ja einfach auch wunderbar, dass das so unglaublich funktioniert hat. Ja, das sind so Dinge, das ist dann auch ein super Erfolg, mit dem man natürlich dann auch ja sehr zufrieden ist oder glücklich ist. Also Adrenalinkick, das war ich nie so. Das Fallschirmspringen oder was auch immer, gefährliche Dinge habe ich so nicht gemacht. Ich habe auch Höhenangst, also von dem her nein.
Macht keinen Sinn. Wenn du ins Auto steigst, ist ja schon schade, dass man dann auf einer Geraden irgendwie nicht mehr so richtig Gas geben kann, gell? Oder bist du
wie
noch...
Wie meinst du?
Da macht dann Deutschland doch noch Spaß, gell? Weil in Frankreich hast du 130, in Österreich hast du 130. Man kann ja wirklich nirgendwo mehr... Da fährst du schon mal die Strecke zwischen Kerpen und, keine Ahnung, da so runter in die Eifel oder so, macht mal Spaß, oder?
Grundsätzlich, also auf der Straße bin ich zwar, wenn das dann erlaubt, klar fahre ich schnell oder nachts vor allem, wenn es möglich ist. Auf der A3 war das ja immer sehr schön, aber mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, in Deutschland gibt es ja mehr Tempolimits als freie Strecken, das ist mal das Erste. Aber Etienne zum Beispiel, der fährt gerne mal in Deutschland und fährt auch gerne sehr schnell. Klar, für den ist was Besonderes, wenn er in Frankreich aufwächst, kennt er das so nicht. Ich selber bin
du hast
eher
es gehabt.
So. Ja, genau.
Aber jetzt stell dir
mal
vor.
Es ist ja, gibt ja nichts Schnelleres als ein Formel-1-Auto. Das heißt, nee, das muss man sich vorstellen, ein PKW ist dann wie eine 747 gegen eine F-16.
Nee, verstehe ich. Sitzt du überhaupt vorne dann oder setzt dich einfach nach hinten? Aber wahrscheinlich habt ihr ein Auto, wo es gar keinen hinten gibt.
Ich sitze schon vorne neben ihm. Alles gut.
Aber der sieht auch geil aus in so einer Fahreruniform, muss man jetzt mal sagen.
Wahrscheinlich ja, aber muss er nicht, alles gut.
Ach, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, lieber Ralf. Wir sind jetzt auf dem neuesten Stand, oder? Ich habe eigentlich alles, das ist so toll, ich habe wirklich noch nie mit einem Formel-1-Star und mit einem frisch verheirateten...
AD, ne?
AD, ja. Ja, trotzdem. Also ich habe noch wahnsinnig bei dir angegeben, überall bei meiner ganzen Familie, dass ich dich heute treffe und so. Und das fand ich ganz, ganz toll. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und schicke dir die wärmsten Grüße und ganz viele liebe Grüße an Etienne.
Danke, danke. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Meinst du, der richtet die Grüße aus an Etienne?
Weiß ich nicht. Vielleicht denkt er sich nie lieber nicht.
Nee, aber der Etienne, der saß da, glaube ich, direkt daneben, weil ich habe nur den Ralf gesehen auf dem Bildschirm. Aber ich glaube, weißt du, die sind ja ganz
immer so ein
frisch
Ohr
verliebt
an der Seite noch.
Nee, und ich glaube, dass der Etienne, der saß ihm wahrscheinlich die ganze Zeit gegenüber und hat ihn so angeschaut, wie man sich halt so anschaut, wenn man frisch verliebt ist.
Tja.
Wie schaut man da eigentlich nochmal?
Ja, ist lange.
Der hat ihn sicher so angeguckt und ihm so Zeichen gegeben, irgendwie. Mach schnell. Also, das war toll, aber wir haben natürlich den Blick schon wieder gerichtet auf die nächste Woche, wo wir Tim Melzer erwarten.
Freue ich mich sehr, bin großer Tim Melzer-Fan.
Ich auch und wir werden noch größere Tim Melzer-Fans sein, glaube ich, wenn der wieder geht, weil der wird uns mit Sicherheit vom Hocker hauen und euch hoffentlich auch. Ich freue mich auf euch in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.
Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de